Herzlich willkommen heute zu unserem Interview. Ich freue mich riesig, dass ich die Frau Professor Tanja Groten und den Herrn Professor Holger Maul heute zu Gast habe. Die beiden sind die neuen Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft für Geburtshilfe und Pränatalmedizin, gewählt beim State of the Art 2026. Herzlichen Glückwunsch nochmal zur verantwortlichen Position.
Danke.
Danke.
Ich würde einfach direkt nochmal ganz kurz beim State of the Art bleiben. Mit meiner allerersten Frage. Wie war das Event für Sie? Haben Sie irgendwelche Veranstaltungen oder Präsentationen, die Sie kurz hervorheben möchten, die besonders relevant waren dieses Jahr?
Tatsächlich fand ich es insgesamt einen extrem guten und wirklich von den Vorträgen her hoch qualifizierten Veranstaltungen, die ich mir wirklich genauso gewünscht hätte, wie sie dann auch gewesen ist. Ich habe im Vorfeld ja darüber nachgedacht, weil die Frage ja kam. Ich kann aber jetzt gar nicht sagen, was man so wirklich hervorheben könnte. Was ich wirklich persönlich wichtig fand, ist, dass wir noch mal eine Sitzung zur Zertifizierung der Geburtskliniken hatten. Das ist jetzt was dann nicht so fortbildungsmäßig wichtig ist, aber es ist einfach etwas, wo wir uns eben strukturell mit beschäftigen müssen, wie wir dem mehr Wert geben können, der sich dann eben auch tatsächlich nicht nur strukturell, sondern auch wirtschaftlich und nach außen tragend, qualitätsverbessernd auswirken könnte. Aber Holger, du hast sicher noch eine andere.
Ja, ich hab das Meeting als wirklich außerordentlich lehrreich für mich empfunden. Ich habe sehr viel mitgenommen. Es war hochkonzentriert und es waren sehr fokussiert. Bis auf meinen eigenen Vortrag waren alle auf die Minute pünktlich. Die Dias waren wirklich nochmal mit einer völlig neuen Qualität hervorgestochen. Und man merkt, und das habe ich mit großer Begeisterung wahrgenommen, dass man merkt sehr stark, die Professionalisierung der Geburtshilfe in den letzten Jahren doch vorangegangen ist. Ja, also wesentlich wissenschaftlichere Betrachtungsweisen, selbst Personen, die früher, sagen wir mal, also eine echte Weiterentwicklung, auch persönliche Weiterentwicklung vieler der Referenten, die dort aufgetreten sind. Die Diskussion war sehr kultiviert und sehr fruchtbar, wie ich fand. Und das zeigt einfach, dass der wissenschaftliche Anspruch an die Geburtshilfe, dass der wirklich deutlich zugenommen hat, deutlich reflektierter, sachlicher und inhaltlich einfach auch komplexer. Und das hat mich sehr gefreut. Ich bin also sehr, abgesehen von der Wahl, aber ich bin auch inhaltlich beschwingt von der Veranstaltung gekommen. Man besucht ja viele Veranstaltungen und fragt sich dann immer, was habe ich da jetzt wirklich mitgenommen? Aber das war wirklich eine Veranstaltung, wo ich sage, da hab ich echt nochmal einen Mehrwert für mich gehabt.
Super. Klasse Voraussetzungen, also um in der Zeit als Vorsitzende wirklich was zu bewirken.
Hoffen wir, genau.
Das würde mich auch direkt genau dorthin bringen. Nun haben Sie ja quasi Ihre gesamte Zeit als Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft vor sich. Sprechen wir mal darüber so als Ganzes. Was sehen Sie? Was sind so die drängendsten Fragen und Probleme des Fachgebiets in dem Bereich, was würden Sie gern angehen?
Also ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir es schaffen, der Geburtshilfe in Deutschland weiter eine starke Stimme zu geben, die klinische Geburtshilfe als das darzustellen, was sie ist, nämlich ein sicherer Hort, in der möglichst viele Frauen, vor allen Dingen auch die eben Vorerkrankungen mitbringen, physiologisch ihre Kinder gebären können, mit allen Voraussetzungen dort, wo es nötig ist, auch einzugreifen. Ich glaube, das ist so immer das Ziel, was wir als Fachgesellschaften deutlich machen müssen. Ich will es nicht sagen, vor uns hertragen, aber dem wir zu mehr Gehör verschaffen müssen. Und man muss dann dabei immer wieder klar machen, dass wir unser geburtshilfliches Handeln an wirklich Evidenz orientieren, an dem, was man wissen kann, für bestimmte Situationen, was der bessere Weg ist, dass wir den dann auch gehen und dass wir bei aller Subjektivität, Einfühlsamkeit und wie soll ich das jetzt sagen, Gefühlsebenen, die eben so eine Geburt immer mit sich bringt, einfach dazu da sind, so ein bisschen den Überblick zu behalten und den dem faktischen Raum zu geben, ohne dabei die Gefühle der Frauen und der Paare zu verletzen.
Ja, also mir geht's mir geht's vor allen Dingen darum, die Rolle der Geburtshilfe innerhalb der DGG zu stärken, hervorzuheben, da voranzubringen. Wir haben an vielen Ecken und Enden in der Geburtshilfe ideologische Grabenkämpfe, nicht nur zu den Hebammen, zu den akademisierten Hebammen, wir haben aber auch Grabenkämpfe innerhalb unseres eigenen Fachgebietes, Streitigkeiten, wer macht was, wer kann was, wer darf was, wer soll was tun. Und auch selbst innerhalb der Geburtshilfe, also wenn ich denke an verschiedene, ja, es gibt ja auch bei uns in der Geburtshilfe Leute, die wirklich praktische Geburtshilfe machen und Leute, die sich mehr mit Maternal Health auseinandersetzen, Leute, die sich mit dem ganzen Thema pränatale Medizin auseinandersetzen, pränatale Therapie. Und man sieht, das ist also eine hohe Spezialisierung, die da eingesetzt hat in vielen Bereichen. Aber natürlich gibt es da auch Verteilungskämpfe nicht nur um finanzielle Ressourcen, sondern auch Verteilungskämpfe um Geld, um Personal, Verteilungskämpfe um Weiterbildungsressourcen und vieles, vieles mehr. Und ich denke, dass ich dazu beitragen möchte, hier auch eine gewisse Geschlossenheit innerhalb der DGGG weiter voranzutreiben und da auch diplomatisch zu wirken. Ja, wir haben die DGGG ist eben unser großer Dachverband. Das ist das Sprachrohr aller Frauenärztinnen und Frauenärzte in Deutschland. Das ist der Vertreter der wissenschaftlichen Frauenheilkunde. Und dem würde ich gerne dienen und dem würde ich gerne zuarbeiten bei all dem, was da manchmal im Weg steht. Das ist ja nicht ganz einfach, weil eben wir auch so angelegt sind. Wir machen den Beruf ja nicht ohne Grund auch. Ja, wir sind in der Geburtshilfe auch, weil wir emotionale Menschen sind. Geburtshilfe ohne Emotionalität ist eben nicht möglich, aber diese Emotionalität steht uns manchmal meiner Beobachtung nach bei der Weiterentwicklung bestimmter Themen im Wege. Ja. Und ich glaube, sich da runterzukochen, haben wir auch mit Frau Groten einfach eine perfekte Vorsitzende. Nicht, weil sie unemotional ist, sondern weil sie das so wunderbar trennen kann. Ja, und auch mich mit meiner vielen Emotionalität manchmal auch runterdampfen kann. Und ich glaube, diese Mischung, die wir da haben, die ist einfach perfekt. Und ja, wir sind halt so eine Brücke zwischen Wissenschaft und Kreislauf, wenn man das so sagt. Ne. Und ich würde mir wünschen, und das ist, das gilt auch für meine eigenen Kreissäle. Und das sage ich auch dort immer. Wir vergessen manchmal in den ganzen Diskussionen, die wir führen, dass es eigentlich nur ein einziges Ziel gibt. Das ist die Patientin und die Patientensicherheit. Ja? Alles andere ist nebensächlich, wenn man es genau nimmt. Und ich darauf den Fokus zu halten und sich darauf zu konzentrieren und nicht zu verlaufen und zu glauben, andere Dinge wären wichtiger als dieses eine Ziel. Ja, wenn uns das gelingt, wenn uns das weitestgehend gelingt, dann sind wir sehr erfolgreich, glaube ich.
Und ich glaube, das kann man auch so ein bisschen sogar nochmal an den Themen, um auf die erste Frage zurückzukommen, auch das State of the Art sehen, dass das eigentlich inzwischen in allen Bereichen eine große Rolle spielt. Also wir haben diesen Vortrag von Herrn Abeler aus Tübingen gehabt zum State of the Art der vaginalen operativen Geburt. Da ist es eben immer wichtiger geworden, auch in den Leitlinien zu verankern, dass wir eben mit den Frauen wirklich mehr sprechen müssen, als wir das vielleicht noch vor 20 Jahren getan haben, dass das eine gute Entwicklung nimmt und dass es dafür auch gute Regeln und Vorgaben gibt, auch wenn man die Leitlinienarbeit betrachtet und über die vaginale Geburt spricht, wo wir eben eine Überarbeitung der Leitlinie jetzt frisch haben. Das hat Frau Kimmich aus Zürich vorgestellt und das ist ja so eine Leitlinie, in der wir eben viel mit den Hebammen zusammengearbeitet haben und wo das letztlich immer die Aufgabe war der ärztlichen Vertreterinnen, genau das zu tun, was Herr Maul gerade gesagt hat, eben aufzupassen, dass wir nicht den Blick auf die Sicherheit von Mutter und Kind verlieren, wenn wir uns eben auf die ganzen Themen, die so eine Geburt eben sonst mitbringt, einlassen. und Überwachung nicht als was Schädliches sehen, sondern eben um was, was uns quasi dazu verhilft, dass es am Ende allen gut geht. Und das andere Thema, was in diesem Zusammenhang eben auch Platz und Raum gehabt hat auf dem Kongress, ist in der Sitzung von der Sektion Psychosomatik in der Geburtshilfe und Perinatalmedizin. Da gab es noch einen Vortrag von Frau Wallwiener aus Halle über die Selbstbestimmung im Kreißsaal. Und das ist ja so, dass wir auch Patientinnen haben, die zum Beispiel mit dem Wunsch nach einem primären Kaiserschnitt zu uns kommen, wo man auch immer diese Diskrepanz hat zwischen dem, was denken wir darüber, wie finden wir das, was fühlen wir dabei und was möchte die Patientin. Also dass das eben sehr viel Eingang gefunden hat in unser Handeln, auch in unser wissenschaftliches Handeln und in unsere wissenschaftlichen Studien. Und dass wir trotzdem eben immer diesen einen Aspekt nicht aus dem Auge verlieren dürfen, was zählt, ist am Ende eben die gesunde Mutter und das gesunde Kind vor allem.
Ist klar. Klingt nach einem super Team, das Sie da jetzt im Vorstand haben, das sich sehr gut ergänzt in den angesprochenen Aspekten. Wird der DGGG-Kongress diesen Herbst da eine Rolle spielen, wenn Sie so ein bisschen anklingen lassen, dass Sie einfach Ihre Präsenz innerhalb der DGGG so ein bisschen festigen wollen, so ein bisschen erweitern wollen und wenn ja, welche?
Da musst du was zu sagen.
Ich weiß was zu sagen, weil ich am Programm war, im Programmkomitee war. Wir haben auf dem DGG-Kongress ein unglaubliches Portfolio an geburtshilflichen Themen. Ja, unglaublich viele Seminare, Vorträge und wir haben auch uns große Mühe gegeben, es auch breit zu verteilen. Also auch eine Parität zu schaffen, was Geschlechter und so weiter angeht. Wir haben Alt und Jung untergebracht. Wir haben also riesige Anteile von Slots erhalten auf dem DGG-Kongress. Es ist manchmal immer noch zu wenig und mancher fühlt sich zurückgesetzt und glaubt, ja, warum haben wir das nicht untergebracht? Das hätten wir auch noch unterbringen können. Wenn wir alles hätten unterbringen wollen, dann hätten wir einen reinen DGG-Geburtshilfe gehabt, da wäre gar nichts mehr übrig geblieben. Ja, also so war die Bereitschaft, dort aufzutreten. Das muss man sich aber mal klar machen. Wir haben große Anteile der Slots bekommen und werden die auch ausfüllen und mit Leben ausstatten und können auf wirklich zahllose Referentinnen und Referenten verweisen, die sich da sehr engagiert, auch bisher relativ unbekannte Leute, junge Leute, die sehr engagiert in der Geburtshilfe tätig sind. Das ist ja das, was am Ende zählt. Ja, also wir sind jetzt lange dabei, Frau Groth und ich. Wir sind jetzt so ein bisschen aufgerückt in die Generation, die jetzt dann irgendwann in 15 Jahren in Rente geht. Aber da kommt eben auch unheimlich viel, Neues, Kreatives, Innovatives nach. Und das ist ja der eigentliche. Das ist ja das, worauf es eigentlich ankommt. Da sind wir sehr stolz drauf.
Super. Ein wirklich wünschenswerter Trend, den ja auch wirklich fachübergreifend ganz viele Fachgesellschaften immer wieder betonen und sagen, dass das im Moment noch zum Kurz kommt und unbedingt gefördert werden muss. Gut, dann freue ich mich auf den Kongress. Bin ich gespannt.
Noch das können Sie auf jeden Fall. Ja.
Ja, definitiv können wir uns vor Ort nochmal unterhalten. Noch so zwei kürzere Fragen, die so ein bisschen einfach, so ein bisschen dem Fachgebiet, sage ich mal, unter den Nägeln brennen, in letzter Zeit in der Presse auch immer wieder angesprochen werden und so, wo ich gerne mal noch wissen würde, wie so Ihre Meinung dazu ist. Das eine ist, dass die DGPM ja in letzter Zeit recht laut geworden ist, was so ein nationales Geburtenregister angeht, dass sie sich das ganz dringend wünschen. Und da jetzt mal meine Frage an Sie beide, wo sieht sich Ihre Arbeitsgemeinschaft in diesem Kontext?
Wir unterstützen das zu 100%. Also wir brauchen ein Geburtenregister, dessen Daten vor allen Dingen dann auch zugänglich sind. Also wir haben ja über die Perinatalerhebung letztlich eine Erfassung der reinen Geburtendaten, die bisher eben nicht verknüpft sind mit den neonatologischen Daten, die auch erhoben werden. Also damit meine ich wirklich nicht die Kinder, die mit nach Hause gehen, die sind natürlich in der Perinatalstatistik drin, sondern alle anderen Kinder, die dann noch länger in der Kinderklinik bleiben. Dafür haben die Kinderärzte, also die Neonatologen, ja ihr eigenes Register, es ist eben kein Register, sondern es ist eine Qualitätssicherungsdatenbank, in der diese Daten gesammelt werden. Das wird im Moment nicht, ist nicht zu verknüpfen, jedenfalls nicht auf offiziellem Wege. Und auch wir, wenn wir als wissenschaftlich tätige Geburtshelferinnen Daten aus der Perinatalstatistik auswerten wollen, müssen wir aufwendige Anträge stellen, und das mit viel Geld bezahlen, dass wir dort Auswertungen bekommen. Also die Daten sind da, jedenfalls was die Qualitätsfaktoren betrifft, die wir erheben müssen bei so einer Geburt. Aber sie sind wenig zugänglich und es gibt immer wieder Bestrebungen, diese Faktoren, die dort dokumentiert werden müssen, auch wieder zu reduzieren. Das darf auf gar keinen Fall passieren, ja, weil wir einfach dann auch das, was wir jetzt haben, wieder verlieren. Und ein Geburtenregister wäre halt darüber hinaus etwas, das umfänglicher ist und einfacher zugänglich. Das ist jedenfalls meine Sicht auf die Dinge, Holger.
Also ich kann nur sagen, dass wir unterstützen das zu 100%. Es gibt überhaupt gar keine aus meiner Sicht Diskussion darüber oder kann oder sollte gar keine Diskussion darüber geben, dass wir ein Geburtenregister brauchen. Ich finde die Diskussion manchmal, die angezettelt wurde von der einen oder anderen, dass sozusagen die Daten in Deutschland unvollständig seien oder dass wir Fälle unter den Tisch fallen lassen, die kritisch seien, die finde ich, das ist der falsche Aufhänger aus meiner Sicht. Das finde ich kritisch. Mir geht es eher darum, dass wir eine Vollerhebung haben, die genau wie Frau Groden sagt, auch wissenschaftlich uns international vergleichbarer macht. Wir sind, das ist einfach so, wir lassen uns da abhängen, weil wir einfach durch unseren Datenschutz, der alle seine Berechtigung hat, aufgrund der historischen Entwicklung in Deutschland oder der historischen Situation in Deutschland natürlich auch besonders groß geschrieben ist. Aber wenn wir uns vergleichen mit anderen europäischen Ländern, die der gleichen europäischen Datenschutzgrundverordnung unterliegen, frage ich mich schon, warum wir das in Deutschland nicht hinbekommen, was beispielsweise die skandinavischen Länder hinbekommen oder auch Großbritannien. Und wo wir dann auch zu anderen Qualitätsvergleichen kommen und wo wir auch bessere Dinge ableiten können. Ja, also es geht am Ende, was wir zu wenig tun, meiner Überzeugung nach. Und dafür ist ein Geburtenregister ganz entscheidend. Wir lernen zu wenig aus dem, was wir da machen. Ja. Und ich wünsche mir eben einen Ansatz, dass wir dieses Geburtenregister, wie Frau Groden sagte, Qualitätssicherung, es geht um eine echte Qualitätsverbesserung. Es geht darum, dass man auf neutraler Basis aus den Daten Verbesserungsmaßnahmen ableitet, ja, die dann auch in die Umsetzung kommen. Und je besser die Datenlage und je weniger heterogen und zersplittert sie ist, desto besser das Ergebnis. Insbesondere was das Thema Kinder anbelangt. Es geht dabei im Übrigen aber auch um Themen wie weitere Qualitätsparameter, die damit einfließen müssen. Denn es nützt überhaupt nichts, dass wir da einen komplett blinden Fleck haben. Wir können uns dafür feiern, dass eine Geburt gut gelaufen ist. Wenn das mütterliche Outcome nach 6 Wochen, 6 Monaten schlecht ist, dann haben wir ein Problem. Wenn wir nicht die mütterlichen und die kindlichen Daten nicht verknüpft bekommen, wie sollen wir dann jemals lernen, dass die Schwangerschaft selber und die Betreuung der Schwangerschaft selber einen Major Impact auf die Kindergesundheit hat? Wenn wir das in Deutschland überhaupt nicht schaffen, dann frage ich mich doch, wo leben wir eigentlich? In einem der reichsten Länder der Welt und wir kriegen so ein lächerliches Register nicht hin. Also darum geht's. Es geht darum, auch um Chancengleichheit von Kindern. Es geht um Equity, ja. Und die ist durch ein Geburtenregister ist ein Vehikel dorthin, ja. Und deswegen unterstützen wir das in aller Form. Und die DGPM ist natürlich ganz klar, ist ja die Schnittstelle. Also die DGPM ist als Fachgesellschaft natürlich prädestiniert deswegen, weil sie ja eben Neonatalstatistik und Perinatalstatistik miteinander verknüpft und seit Jahren natürlich genau die Mitglieder genau an dieser Schnittstelle tätig sind und wir als AGG, DGGG müssen das unterstützen. Da beißt die Maus keinen Faden ab.
Grundlage für auch Präventionsprogramme Richtung Familiengesundheit und die Prävention ist ja das innerste Anliegen der Geburtshilfe. Ja, alles, was wir machen an Vorsorge, Geburtsbegleitung, dient ja immer der Prävention von Folgen.
Und Frauengesundheit, der Beckenboden und so weiter, ja. Inkontinenz, das ganze Thema Stillen, Laktation, Mamakarzinom etc., Ovarialkarzinom, das spielt da alles mit rein. Das geht nur über ein Geburtenregister. Ja.
Haben Sie das Gefühl, da wird sich was tun? Demnächst haben Sie das Bestreben, da irgendwo mit einzugreifen, um das voranzubringen?
Also das Gefühl, würde ich sagen, also vom Gefühl her erhalte ich heterogene Signale, um es mal diplomatisch zu formulieren. Also im Moment habe ich den Eindruck, dass die Politik nicht den Mut hat, dieses ja doch auf den ersten Blick erstmal relativ teure Instrument einzuführen. Aber das kostet eben an anderer Stelle Geld. Ja, im Moment verteilen wir in der geburtshilflichen Landschaft das Geld mit der Gießkanne in alle Richtungen, anstatt uns wirklich auf die Kernthemen zu fokussieren, die Qualität im Blick zu nehmen. Und da sind wir wieder bei dem gleichen Thema. Primär mal an die Frauen, an die Familien, nicht nur ganz kurzfristig und punktuell zu denken, sondern Geburtshilfe mal größer im frauengesundheitlichen Kontext zu denken. Und dann kommen wir auf eine ganz andere, also Frau Groten ist ja spezialisiert zum Beispiel auf das ganze Thema Diabetes. Da ist sie eine der Sprachrohre in Deutschland. Und da muss man einfach sagen, ja, das Thema ist doch völlig unterbelichtet. Und es spielt bei den Kindern eine Rolle, ne? Also später kindliche Adipositas, das spielt bei den Müttern langfristig eine Rolle. Das hat auf Karzinomentstehung einen wesentlichen Einfluss, auf viele endokrinologische Erkrankungen, abgesehen davon selbst auf orthopädische Erkrankungen, Kniegelenkschäden etc. Also wir müssen doch diese Themen angehen. Wir können doch nicht einfach so tun, als wäre das nur ein kurzer, es reicht mit der Pränatalstatistik. Da müssen doch mal ein bisschen größer denken und über den eigenen Horizont hinaus. Und das muss doch auch jemand verstehen, dass es so ist. Es kann doch nicht immer unter den Tisch fallen.
Wünsche ich uns allen, dass das auf höchster Ebene verstanden wird. Jetzt hatten wir es gerade schon vom finanziellen Aspekt. Das bringt mich so ein bisschen als Überleitung zu meiner letzten Frage. Es geht so ein bisschen in die Richtung von kleineren Geburtsstationen, die ja vor allem im ländlichen Raum in Deutschland gibt es immer wieder Nachrichten, nicht nur in der Fachpresse, auch in der Tagespresse. Und dann wird es natürlich für die gesamte Bevölkerung präsent, dass die Stationen schließen, dass sie vorrangig mit dem Argument schließen, es lohnt sich nicht mehr für sie, sie können es finanziell nicht mehr stemmen. Und das schafft natürlich viel Unwohlsein, vor allem in der Bevölkerung, die dann sagt, ist denn die flächendeckende Versorgung in der Geburtshilfe im klinischen Bereich, ist denn das gesichert und so weiter? Was sagen Sie dazu? Wie würden Sie solchen Leuten begegnen? Wie würden Sie Gynäkologinnen und Gynäkologen in der niedergelassenen Praxis raten, auf solche Sorgen einzugehen?
Ich würde vielleicht nur ganz kurz zwei Worte sagen und dann Herrn Maul dazu das Wort überlassen. Also tatsächlich ist es so, dass wir ja schon lange fordern, dass Geburten nur dort stattfinden, wo eine kinderärztliche Versorgung und vor allen Dingen eine 24/7-fachärztliche Versorgung von frauenärztlicher Seite anwesend ist bei Geburten. Und das leisten eben viele von diesen kleinen Häusern nicht, weil sie das auch gar nicht können, weder personell noch finanziell. Und das macht die Geburt zu einem unnötig risikoreichen Erlebnis. Und von der Fachgesellschaft aus ist unsere Forderung daher tatsächlich, dass wir langfristig Geburten nur noch unter solchen Bedingungen stattfinden lassen. Und dazu können wir eben nicht alle Häuser halten. Und prinzipiell bedeutet das, das finde ich, muss man den Frauen erklären. Man muss ihnen erklären, was es bedeutet, ob sie eben in dem kleinen Krankenhaus, wo nachts kein Facharzt und kein Kinderarzt im Haus ist, ihr Kind bekommt oder ob sie es eben an einem Haus bekommt, wo diese Expertise vorhanden ist. Und ich glaube, das passiert zu wenig und das wäre auch so ein bisschen der Auftrag an die Niedergelassenen. Und ich glaube, niemand muss in Deutschland Angst davor haben, dass wir keine flächendeckende Versorgung haben, selbst wenn wir mehr konzentrieren und mehr kleinere Häuser schließen. Aber Holger, das kannst du noch ein bisschen besser sagen.
Ja, also also berufsschulisch ist es in unserem Bereich genauso wie in anderen Bereichen auch, weil wir eben nicht den Mut haben oder nicht ausreichend gut auch der Bevölkerung erklären, warum diese Themen so wichtig sind, kriegen wir keine gesteuerte politische Umsetzung. Wir wissen ganz genau, jeder weiß ganz genau, welche Klinik eigentlich geschlossen werden könnte, weil sie die Qualität nicht mehr hat oder sie müsste entsprechend aufgerüstet werden, damit sie die Qualität liefern kann. Aber keiner traut sich an dieses Thema ran. Der eine nicht, weil er Sorge hat, nicht wiedergewählt zu werden und weil die Bevölkerung Sturm läuft. Also selbst diejenigen, die nur noch von 20% der ortsansässigen Bevölkerung besucht werden, da stehen mindestens 150% mit dem Fähnchen vor der Tür, wenn sie geschlossen werden soll. und gleichzeitig aber das Geld nicht zur Verfügung steht, um die Klinik entsprechend aufzurüsten. So, und die Lösung, die natürlich am einfachsten immer ist, ist, den Geldhahn zuzudrehen und zu sagen, die Ressourcen sind nicht mehr da. Und das führt genau zu einer Fehlentwicklung, nämlich das führt zum Absterben in der Fläche. Da, wo wenig ist, wird noch weniger, anstatt dem entgegenzuwirken. Würden wir, sagen wir mal, in den Ballungsräumen zum Beispiel stark konzentrieren, durch politischen Willen, man schaut sich in die Augen und sagt, so machen wir das jetzt. Wir konzentrieren zum Beispiel im Ballungsraum, hätten wir ganz andere Ressourcen zur Verfügung, auch in der Fläche, Kliniken aufrechtzuerhalten, auszubauen, zu erweitern und neu zu strukturieren. Und genau das Gegenteil passiert. Wir legen sozusagen die Fläche trocken. Ja, und es konzentriert sich immer in den Ballungsräumen. In den Ballungsräumen tut sich gar nichts, weil die alle genug haben, um zu überleben. Ja, weil die Abrechnungslogik die gleiche ist. So, und das ist die eigentliche Schwierigkeit, dass eben genau dieses Erklären, dass auch die, jeder will immer nicht selber betroffen sein. Das ist das Problem. Ja, kannst du gerne schließen, solange das am anderen Ende der Stadt ist oder in XY zwei nahe beieinander liegende Städte, dann fühlen die einen sich als Gewinner, die anderen als Verlierer, weil wir eben nicht nüchtern über die Daten gehen und sagen, hier, wir haben 1 Million Bevölkerung und da brauchen wir im Zentrum dieses Gebietes brauchen wir ein Krankenhaus und es muss alles haben, was dafür notwendig ist. Und wir verplempern im Endeffekt durch das, dass wir Zeit verplempern, Zeit vergeuden, vergeuden wir Unsummen von Geld, weil Geld ist genug da. Also wenn wir andere Länder angucken, wir reden immer von Minuten und die Erreichbarkeit von Kliniken und so weiter. Es wird mit Ängsten gespielt, mit Emotionen gespielt. Es wird behauptet, die Leute würden nicht mehr rechtzeitig in die Kliniken kommen, würden Geburten im Rettungsdienst stattfinden und vieles, vieles mehr. Natürlich kann ich mit solchen Emotionen spielen, aber sie entbehren ja jeder realen Grundlage. Also sie können ein Kliniknetz so eng bauen, wie sie wollen. Können an jede Milchkanne eine Klinik, wird es trotzdem Kliniken geben, die im Rettungsfahren stattfinden. Ja, man muss natürlich, wenn man jetzt weitere Wege hat, den Rettungsdienst entsprechend ausbauen. Ja, aber das muss man halt dann machen. So, also das erfordert, dass sich die entsprechenden Player zusammensetzen über ganz nüchterne Bevölkerungsverteilung, auch ja, bezüglich Altersstruktur, Parität und vieles, vieles mehr und überlegen, wo brauchen wir denn so eine Klinik? Und da muss man sich mal lösen von dem Gedanken, da ist jetzt die große Klinik und die muss überleben. Nee, man kann auch überlegen, dass eine kleine Klinik, die bisher völlig bedeutungslos ist, vielleicht die Rolle der Großen übernimmt und die Große wird geschlossen. Das kann nämlich auch sein. Ja. Aber ja, das ist genau, ne? Die Leute sind gefangen in der Vorstellung. In Hamburg hat man vor über 20 Jahren die Finkenau geschlossen. Das war die Geburtsklinik Hamburgs. Ja, da ist jeder zweite Hamburger ist in der Finkenau geboren worden. Über 6000 Geburten damals schon. Ein riesen Schuppen. Ja, die ganzen Babyboomer sind alle auf die Welt gekommen. Ja, diese Klinik hat man einfach geschlossen. Und heute, wenn Sie fragen, kaum einer kennt die Finkenau noch. Und sie spielt im Endeffekt, das wurde kompensiert durch andere Kliniken. Und ich glaube, so muss man da rangehen. Viel nüchterner und sagen, das lässt sich nicht aufrechterhalten. Wir wollen eine andere Struktur. Wir brauchen eine Anbindung von Intensivstationen. Wir können uns keine singuläre Geburtsklinik leisten. Und aber das können wir nicht. Wir können nur unseren Beitrag leisten und wir können nur versuchen, unsere eigenen Mitglieder mitzunehmen, die auch sehr stark emotionalisiert sind, die auch um ihre Jobs bangen, wo auch Hebammen sind, die sagen, ich will aber die Klinik in Klein-Kleckersdorf unbedingt so aufrechterhalten. Der muss man sagen, was hältst du denn davon, wenn wir in deine Klinik in Klein-Kleckersdorf einen Neonatologen schicken? Und den können wir uns aber nur leisten, wenn da ausreichend Geburten sind. Dann sag uns doch bitte, welche Klinik wir stattdessen schließen sollen, damit Klein-Kleckersdorf überlebt. Und diese Diskussion muss geführt werden auf politischer Ebene. Und die wird aber leider nicht geführt, sondern sie wird damit geführt, dass man den Geldhahn abdreht. Und das ist die einfachste Methode, politisch am leichtesten durchzusetzen. Aber sie ist nicht besonders zielgerichtet und steuert, wie ich finde, gesundheitspolitisch nicht gut. Jetzt habe ich zu lange geredet, sorry.
Alles gut. War wichtig. War wichtig, war gut so und ist ja wirklich auch so. Also, ne? Gut, aus der Kategorie berühmte letzte Worte. Was würden und wollen Sie den Kolleginnen und Kollegen in der Pränatalmedizin und Geburtshilfe noch mitgeben für die Zeit Ihrer Vorstandschaft? Was ist gerade wichtig im Fachgebiet, essentiell, damit es zusammenhält und vorankommt?
Also, professionalisiert euch. Das ist meine Hauptbotschaft. Also denkt daran, dass zur Geburtshilfe auch viele operative Fähigkeiten gehören, dass wir medizinische Kernkompetenzen, also auch internistische Kenntnisse, nicht nur chirurgische Kenntnisse, sondern auch internistische Kenntnisse immer frisch halten müssen, uns weiterbilden müssen. Wir müssen wissen, wie ein Diabetes zu behandeln ist. Wir müssen wissen, wie ein Blutdruck zu behandeln ist. Wir müssen wissen, wie Autoimmunerkrankungen zu behandeln sind. Ja? Wir müssen da solide Grundkenntnisse haben und immer wieder auffrischen. Wir müssen uns permanent weiterbilden und wir müssen diese Fähigkeiten halten. Und wir müssen uns als Mediziner verstehen. Ja, wir können ganz vieles abgeben an die Hebammen. Wir müssen uns als Ärzte verstehen, die dann für die Situation, wo wir gebraucht werden, zur Verfügung stehen und müssen uns ein klein bisschen, und das würde nämlich automatisch auch diesen Verteilungskampf, den wir da permanent gedacht haben, was mit die Hebammen und die verdrängen die Ärzte. Nein, die verdrängen nicht die Ärzte. Ärzte werden immer gebraucht. Aber Ärzte müssen sich auch als Ärzte verstehen. Und wir sind sozusagen die Meister der Pathologie und müssen die Pathologie beherrschen. Und was ich beobachte bei ganz vielen, dass sie das in den letzten Jahren aus dem Blick verloren haben, dass sie sich mit viel Physiologie beschäftigen und da. Und wir müssen uns mit den echt komplexen Fragestellungen, die wir zuhauf haben in unserem Fach, mit denen müssen wir uns maßgeblich, um die müssen wir uns maßgeblich kümmern. Und wenn wir uns um die kümmern, dann haben wir genug im eigenen Stall zu tun. Und sind wir froh, wenn die Hebammen den Rest machen.
Habt keine Angst vor dem Wort Medizin in Geburtsmedizin, weil Medizin bedeutet nicht, dass man irgendwas tut, was nicht da sein muss, sondern dass man versteht, was man tut und es begründet tut und es eben wichtig ist, dass wir uns um diese Dinge kümmern. Auch vielleicht mit dem Ziel, sich dann zur Geburt eben um nichts kümmern zu müssen.
Genau. Schöner Satz.
Deshalb heißt meine Klinik auch Klinik für Geburtsmedizin.
Wunderbar. Vielen Dank für diesen super informativen und spannenden Austausch.